Herzlich willkommen zu Knallgas, dem Podcast aus der Welt des Automobils. Heute begrüße ich im Interview Lara Wenk. Lara ist Employer Branding Managerin bei der Marketingagentur Notamo Brand Performer und wird sich heute mit mir über innovative Recruiting-Lösungen und die Chancen einer digitalen Arbeitgebermarke unterhalten. Herzlich willkommen, liebe Lara.
Hallo Simon.
Ich freue mich sehr, liebe Lara, aber bevor wir mal richtig durchstarten, kommt erstmal deine ganz offizielle Anmoderation. Lara Wenke ist 27 Jahre jung und kommt gebürtig aus Soest in Nordrhein-Westfalen. Ihre Kindheit verbrachte sie in ländlicher Umgebung am idyllischen Möhnesee. Kaum volljährig ließ sie sich nicht davon abhalten, Deutschland zu verlassen und ihr Hotelmanagementstudium in Den Haag zu beginnen. Seither arbeitete und lebte sie in den USA, Thailand, Niederlanden und Spanien. Nach einigen Jahren in der Hotellerie und zuletzt in Frankfurt kam plötzlich der große Schock. Die Corona-Pandemie zwang sie, ihre Tätigkeit im Hotelgewerbe niederzulegen. Doch durch die kritische Personallage und den Fachkräftemangel in Deutschland machte sie aus der Not eine Tugend. So nutzte sie die Gelegenheit, ihren Kindheitstraum der Selbstständigkeit zu verwirklichen. Heute beschäftigt Lara sich mit innovativen Lösungen im Recruiting, um es Unternehmen zu erleichtern, offene Stellen zu besetzen. Lara hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen auf Social Media zu präsentieren und so den Austausch unterschiedlicher Generationen zu fördern. Tomorrow is too late ist ihr Motto und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Nachhaltigkeit eine weitere Herzensangelegenheit von Lara ist. Neben der Selbstständigkeit absolviert sie ein Masterstudium in Sustainability Management in der Schweiz, um zukünftig Unternehmen auf dem Weg in die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu begleiten. Ob im Personalmarketing oder der Nachhaltigkeit. Zukunftsorientiertes Denken ist Laras großes Anliegen. Liebe Lara, tomorrow is too late. Das musst du uns ein bisschen erklären, bitte.
Ja, herzlich gerne. Tomorrow is too late habe ich mir seit ungefähr einem Jahr zum Motto gemacht, was erstmal mich widerspiegelt als sehr proaktive Person, die gerne an Projekten arbeitet, gerne die Welt einen Schritt voranbringt. Aufgrund dessen studiere ich ja auch mein Nachhaltigkeitsstudium. Und aufgrund der Selbstständigkeit ist mir immer wieder bewusst geworden, viele Menschen haben Probleme, ja, Veränderungen zu akzeptieren, voranzuschreiten und die kritische Lage, in der wir auch heutzutage sind, in Sachen Umweltfreundlichkeit zu akzeptieren und voranzukommen. Und daraus resultiert mein Motto, tomorrow is too late.
Also so ein bisschen auch der Appell an alle Unternehmen, Leute, ja, morgen ist zu spät, wenn ihr was verändern wollt, dann lasst uns jetzt gemeinsam beginnen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt und nicht erst morgen. Das ist so ein bisschen dein Motto und auch dein Appell an Unternehmen.
Absolut.
Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Ich würde aber gerne, bevor wir so richtig einsteigen in Tomorrow is too late und was so deine Lösungsansätze sind, was auch so deine Empfehlungen für Unternehmen sind, würde ich gerne mal ein ganzes Stück weiter zurückgehen, denn ich mache es ganz gerne, dass wir so ein bisschen unsere Interviewpartner hier kennenlernen, ja, und würde ganz gerne mal so ein bisschen zurückswipen, so in deine Schulzeit, als du so, keine Ahnung, 7, 8, 9 warst, also die ersten Erfahrungen in der Schule gesammelt hast. Wie war Lara so als Schülerin? Erzähl mal.
Ja, sehr interessante Frage. Also meine Schulzeit war alles andere als smooth, würde ich mal sagen. Ich war auf jeden Fall immer ein Schüler, der aktiv war, vielleicht auch ein bisschen aufgefallen ist und auf jeden Fall immer was zu sagen hatte. Und dadurch bin ich natürlich mit vielen Lehrern auch angeeckt. Es war oftmals besser, vielleicht ein bisschen ruhiger zu bleiben. Aber damit möchte ich nicht sagen, dass ich der Klassenclown war, sondern mir war immer das Soziale super wichtig und da gab es sehr viele Ungereimtheiten, für die ich mich dann eingesetzt habe, wo ich dann wirklich Mitschüler in Schutz nehmen wollte und für die gekämpft haben, die sich jetzt gerade nicht selber verteidigen können oder wollen. Und meine richtig schöne Lernzeit, sage ich mal, ist dann erst in der Uni angefangen, als es dann hieß, wir können proaktiv Projekte umsetzen, wir können unsere eigenen Gedanken Spielraum lassen und müssen nicht in einer Box denken. Also die Wirtschaft erfordert immer von uns, außerhalb der Box zu denken. Nur ich habe immer das Gefühl, gerade in der Schule denken wir sehr, sehr in der Box. Und damit hatte ich oftmals so ein bisschen, ja, kleine Probleme.
Kleine Schwierigkeiten, okay.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, in der Uni-Zeit war dann meine Zeit aufzublühen, die mir dann extrem viel Spaß gemacht hat.
Aber würdest du schon sagen, du hast ja gerade eben das so ein bisschen schön formuliert, mit dem Inbox-Denken innerhalb der Schule. Würdest du sagen, dass das ein Fehler ist, also dass man das innerhalb des Schulsystems ändern sollte? Oder sagst du, nee, das war völlig okay, genauso muss die Schulzeit laufen und danach fängt erster Charakter an, sich zu entwickeln? Wie war das? Ich meine, vom Gefühl her hast du ja gerade schon gesagt, ich habe mich eher verstanden als so auch das Sprachrohr der etwas schwächeren Mitschüler und bist da oftmals auch angeeckt, weil halt eben dieses Inbox-Denken da war. Gibt es da was du verändern würdest? Stell dir vor, du wärst Schulministerin. Würdest du das ändern oder würdest du das so lassen?
Ja, also absolut. Es gibt definitiv grundlegende Fächer in der Schule, die natürlich absolut wichtig sind und die auch jeder Schüler lernen sollte. Allerdings ist es nicht wegzudenken, dass seit einigen Jahren auch die Wirtschaft ganz laut ruft, dass halt die viele Schüler gar nicht mehr qualifiziert sind. Und wenn sie nach der Schule in die Ausbildung gehen oder nach dem Abitur einen Job beginnen, dass da einfach die Qualifikationen nicht vorhanden sind. Und ich bin einfach der Meinung, dass wir neben den Grundfächern einfach sehr viel mehr Flexibilität bieten sollten, in denen Schülern sich in Projekten erfahren können, was sie dann auch zum Selbstdenken bringt und nicht mehr zum Bulimie-Lernen, ne? Also dieses typische Auswendiglernen und danach ist es wieder weg. Da bin ich gar kein Fan von und das sehe ich auch nicht als zukunftsorientiertes Lernen, sage ich mal.
Also da bin ich auch vollkommen bei dir. Ich finde es auch klasse, dass du den Begriff Bulimie-Lernen angesetzt hast, weil der wird ja immer lauter und jeder sagt ja, dass im Grunde auch Wissen ja mittlerweile super schnell beschaffbar ist. Also gerade dieses stupide Lernen ist ja überhaupt gar nicht mehr notwendig in der heutigen Zeit. Und kleine Anekdote von mir, also auch ich habe erstmal nach dem Abitur auch eine Ausbildung angefangen. Und obwohl ich ja den höchsten Schulabschluss hatte, hatte ich tatsächlich in der Ausbildung große Probleme, weil Buchhaltung, T-Konten, Gewinnung, Verlustrechnung, Bilanzen, da habe ich noch nie was von gehört. Und deswegen stimme ich dir da vollkommen zu, dass ich sage, boah, das muss irgendwie sich ein bisschen ändern. Klar gibt es wichtige Fächer in der Schule, aber gerade im Bereich der neuen Wirtschaft sollte man da auch ein bisschen, auch in der Schulzeit als Schüler besser rangeführt werden. Lass uns mal wieder zurückgehen zum Studium, weil du hast ja gerade eben auch gesagt, dass so mit Einstieg ins Studium war so deine Zeit gekommen, wo du gesagt hast, boah, da konnte ich richtig anfangen. Erzähl uns da ein bisschen was von.
Ja, das war eine ganz spannende Sache. Also nach meinem Abschluss als Fremdsprachenkorrespondentin wollte ich erstmal arbeiten. Also ich hatte gar keine Lust mehr auf Schule und bin dann als Exportsachbearbeiterin gestartet, war quasi gerade 18 Jahre alt, aber es war schnell deutlich, dass das noch nicht meine Zeit war, in einem dunklen Büro zu versauern. Und da bin ich auch ganz, ganz froh. Meine Mama und mein Papa, die haben mich auf die super Idee gebracht, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und ich habe immer ganz viel gekellnert, so in meiner Jugend, um mir mein Geld dazu zu verdienen. Und daher kam halt die Idee, wie wäre es denn mit Hotelmanagement? Und ja, dann kam es halt auch dazu, wir haben uns umgeschaut und letztendlich kam ich auf die Universität in den Niederlanden, in Den Haag, die ein Hybridmodell anbieten, wo halt wirklich es möglich ist, theoretisch zu studieren und das Gleiche praktisch anzuwenden. Und das war wirklich meine Rettung, um mich auszuleben, um mich zu erfahren und mir auch wirklich so als junger Mensch so ein bisschen die Hörner abzustoßen. Ja.
Und du meinst ja gerade eben auch Fremdsprachenkorrespondentin, das heißt, du sprichst auch mehrere Sprachen?
Genau, ich spreche Englisch, Spanisch und ja, Deutsch.
Ja, gut, aber das ist schon eine Menge. Ich meine, gerade Englisch ist natürlich die Weltsprache. Da wirst du ja relativ weit kommen, gerade in der Hotellerie. Ne? Und du hast dann also in Den Haag studiert als Hybridmodell und konntest dann im Grunde das, was du theoretisch lernst, auch direkt praktisch anwenden. Warst du dann auch in einem Hotel in Den Haag? Dann, oder wie lief das ab mit dem theoretisch-praktischen Teil?
Ja, es ist ein ganz interessantes Modell. Also das Studium geht 4 Jahre anstelle von 3 Jahren, wie man das vielleicht kennt, aufgrund dessen, dass man Praktika involviert hat, und zwar 2. Und du fängst quasi an in der Uni und lebst erstmal mit 16 Studenten in einem Haus zusammen. Also erstmal Stress pur. 16 unterschiedliche Nationalitäten, 200 Studenten in einem Haus, alles prasselt auf dich ein. Also das war schon eine sehr interessante Zeit. Und nach diesem ersten Jahr vor Ort auf dem Campus quasi, ging es dann nach Thailand. Und dort habe ich dann bei Hyatt gearbeitet, auf der wunderschönen Insel Phuket, und war da ein halbes Jahr. Und dann ging es wieder zurück nach Holland für 2 Jahre und dann wiederum nach Mallorca, nach Spanien für mein letztendliches Managementstudium, was dann auch wieder bei Jumeirah stattgefunden hat. Und es waren auf jeden Fall 2 wunderschöne Häuser, wo ich wunderbare Menschen treffen konnte und Erfahrungen machen konnte. Ja.
Sehr spannend. Und dann kam die Corona-Pandemie, der Schock.
Ja, genau. Also nachdem ich auf Mallorca war, durfte ich bleiben, habe dort im Marketing angefangen, hatte wahrscheinlich die ja bisher schönste Zeit meines Lebens, so nach der Arbeit direkt an den Strand und schöne Barbecues mit deinen Kollegen. Also es war wirklich eine wunderschöne Zeit. Und dann, da das Hotel im Winter schließt, es ist ja nicht ungewöhnlich auf der Insel, bin ich dann ins Schwesterhotel nach Frankfurt gegangen. Und bin auch dort geblieben. Mir hat es ganz gut gefallen und bin dort in den Verkauf gegangen. Und dann kam Corona. Ja. Und von da an musste ich mich quasi neu orientieren, da halt wirklich die Kurzarbeit über 9 Monate stattfand quasi. Und ich gar keine Perspektive hatte, zurückzukommen. Und aufgrund dessen habe ich mich dann mit meiner proaktiven Art und Tomorrow is too late dafür entschieden, mich selbstständig zu machen.
Ja, spannend. Also klar, ne, die Corona-Pandemie gerade im Tourismusbereich, Hotellerie, Service, Restaurantbereich hat ja super viele Menschen getroffen. Ja, so stark, dass ich ja auch ähnlich wie du sehr viele ja auch direkt umorientiert haben und jetzt kaum noch welche zu finden sind, die zurückkommen im Grunde in diese Branche. Aber war es dann wirklich so, dass du gesagt hast, okay, shit, hier ist jetzt Ende, hier komme ich nicht weiter, hier ist jetzt im Grunde die Corona-Pandemie, die mir meine bisherige Grundlage nimmt, aber jetzt nehme ich im Grunde mein Glück selber in die Hand und starte jetzt durch, oder gab es eine Zwischenphase, wo du durchgehangen hast, wie war das?
Ja, also ich habe 9 Monate durchgehangen. 9 Monate durchgehangen, weil einem auch immer versprochen wurde, bald geht's weiter. Also man war quasi immer auf Abruf und ein paar wurden quasi auch meiner Kollegen, wurden auch reingerufen. Man hatte ab und zu mal was zu tun, aber wir wissen es alle, eine Welle nach der anderen zerstörte die Wirtschaft wieder und wieder. Klar. Und wir mussten halt einfach für viele Monate auch die Türen schließen. Und nach 9 Monaten Bangen und Warten quasi, habe ich mich dann für mein Studium entschieden, weil es halt einfach für mich die Chance ergab, dem zu folgen, was wirklich so meine Herzensangelegenheit ist, das Nachhaltigkeitsstudium. Und habe mich dann dafür entschieden, das halt auch in so einem Hybridmodell wieder zu machen. Das heißt, ich könnte es neben der Arbeit absolvieren. Nur, ja, eins folgt das andere. Dann kam auch die Idee der Selbstständigkeit quasi im gleichen Moment. Und ja, von dem Moment an hatte ich dann beide Verantwortungen.
Also hast du schon dann gesagt, so, okay, Hotellerie, das hat hier gerade einfach keine Zukunft für mich. Mein Herzenswunsch ist so ein Stück weit auch die Nachhaltigkeit und ich mache das in der Selbstständigkeit. Ich suche jetzt auch nicht innerhalb dieser Branche. Also du hast ja zum einen den Branchenwechsel vorgenommen, zum anderen aber auch innerhalb der neuen Branche gesagt, okay, nee, ich mache das nicht in Anführungsstrichen Abhängigkeit durch Unternehmen, sondern wenn, dann mache ich das selbstständig, richtig?
Ja, absolut. Nur dennoch, die Hotellerie hat mich natürlich zur Selbstständigkeit inspiriert. Es war der Fachkräftemangel, den ich nicht akzeptieren wollte. Ich bin ganz großer Fan von der Hotellerie. Ich würde wahrscheinlich auch gerne wieder zurückgehen. Ich freue mich auch total, immer wieder in Hotels zu sein. Das ist einfach meine große Leidenschaft. Und deswegen wollte ich das Ganze nicht akzeptieren, dass es schönen Häusern gerade so schlecht geht und wirklich Probleme haben, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Und aufgrund dessen haben wir uns dafür entschieden, auch die Hotellerie als, als Zielkunden quasi zu nehmen für das, was wir machen, für die Unternehmen, die wir repräsentieren auf den sozialen Medien, um ihnen halt wieder Mitarbeiter zu beschaffen.
Ah, okay, also es ist schon so, dass du sagst, der Fachkräftemangel, der Personalmangel, der natürlich auch ein Stück weit bedingt durch die Corona-Pandemie innerhalb der Hotelleriebranche entstanden ist, ist jetzt auch gleichzeitig mein Steckenpferd in meinem neuen Business. Und als Zielkunden sind tatsächlich die Hotellerie und branchengleichen Betriebe zu definieren. Ja, also du sagst schon, okay, das ist meine, in Anführungsstrichen, Zielbranche. Und hier möchte ich jetzt den Häusern helfen, adäquates Personal zu finden, richtig?
Absolut. Also die Hotellerie ist so meine Leidenschaft, mein Hintergrund, da kenne ich mich aus. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nur auf die Hotellerie spezifizieren oder nur fokussieren. Wir sind offen für viele Betriebe, Großbetriebe, klein- und mittelständige Betriebe. Und da ist quasi die Hotellerie einfach nur, ja, das Goldstück, was ich mir immer gerne raussuche, weil es mir so viel Spaß macht.
Ja gut, ich glaube auch, Lara, dass es natürlich, dass das, was du tust, natürlich zu adaptieren ist auch auf andere Branchen, ne? Und in der Hotellerie hast du halt den Vorteil, dass du da eben auch die andere Seite des Schreibtisches kennst. Nichtsdestotrotz ist ja das, was du tust jeden Tag, natürlich für sehr viele andere Firmen genauso interessant und wichtig, ne?
Ich denke mal so, in der Hotellerie hat man immer sehr gut lernen können, wie man sich selber darstellt und worauf es ankommt im Umgang mit anderen Menschen. Also wir haben natürlich viele serviceorientierte Industrien, aber gerade in der Hotellerie und besonders wenn wir über 5 Sterne reden, da ist der Qualitätsstandard schon sehr hoch. Und da muss man schon echt guter Gastgeber sein, um da für Begeisterung zu sorgen. Und ja, das ist das, was mir am meisten Spaß macht quasi.
Klar, also ist im Grunde die ohnehin schon professionellere Außenwirkung von Hotelleriebetrieben, kann man im Grunde so ein Stück weit auch als Maßstab nehmen für andere Unternehmen mit ähnlichem Servicegedanken, weil die eben so eine hohe Qualität in der Außendarstellung, Außenwirkung legen müssen im Grunde, ja.
Genau.
Ja, spannend. Dann ging es weiter. Du hast also dann im Grunde die Hotelleriebranche aktiv verlassen, bist auf die andere Seite gewechselt und hast gesagt, okay, jetzt fange ich mit der Selbstständigkeit an, eben jene Hotelbetriebe im Bereich der Außendarstellung, im Bereich der Personalbeschaffung zu unterstützen. Und wie ging es dann weiter?
Also ja, wir haben angefangen, wir haben uns erstmal orientiert, das ganze Wissen, was wir bereits hatten, durch die langjährige Medienagentur meines Vaters, ist es jetzt auch nichts komplett Neues, dieses Marketing und die Agentur, sondern das wurde mir halt quasi schon so ein bisschen in die Wiege gelegt und war natürlich auch immer ein großer Traum, da in die Fußstapfen zu treten, sage ich mal. Und dann haben wir angefangen, uns mit dem Thema Arbeitgebermarkenbildung uns darum zu kümmern, uns darin weiterzubilden. wo drin zum Beispiel LinkedIn mir ein sehr wichtiges Tool geworden ist, was mir gerade in Zeiten der Pandemie sehr erleichtert hat, auch Branchenexperten kennenzulernen, mich auszutauschen, Inspirationen zu bekommen und wirklich mich auf Trainings zu fokussieren, die ich sonst nie gemacht hätte. Und deswegen, so schlimm diese Krise auch sein mag, es bietet halt auch wiederum Chancen. Man muss sie halt ergreifen. Und ich hoffe, das habe ich getan. Und aufgrund dessen haben wir Notamo gegründet. Und ja, mit Notamo wollen wir halt allen wieder aus dieser Krise heraushelfen und wieder in die Sichtbarkeit kommen.
Also glaubst du schon, also ich bin da wahrscheinlich oder gehe da wahrscheinlich sehr naiv und laienhaft dran. Es ist schon nicht nur wichtig im Grunde, dass das Recruiting ein Stück weit stärker zu oder anders zu betreiben, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, sondern es ist schon auch wichtig, so wie du sagst, also grundsätzlich erstmal die Darstellung des Hauses, des Hotels, auch als möglichen interessanten Arbeitgeber im Grunde erstmal auch zu pushen, ja, wenn ich das richtig verstehe.
Genau. Also abgesehen von den Recruiting-Prozessen ist halt das Arbeitgeber-Marketing ein sehr wichtiger Aspekt, den viele Unternehmen noch gar nicht berücksichtigen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, sind ungefähr 23% der Unternehmen in Deutschland aktiv auf Social Media. Was eine Chance ist, es ist unfassbar, dass die noch gar nicht so genutzt wird, weil wir verbringen so viel Zeit auf Social Media und dieses Tool zu nutzen, um dort präsent zu sein, birgt einfach Möglichkeiten, die sehr großes Potenzial bieten.
Und, was findest du da wichtig, Lara? Also, ne, also das kenne ich auch. Ich finde das auch super erschreckend. Ich finde das gerade auch aus meiner Branche, aus der Automobilbranche, haben super viele Autohäuser noch nicht mal eine eigene Website. Mhm. Ja, oder sind an herstellergebundene Websites angeschlossen und selbst diese wird dann nicht richtig gepflegt.
Ja.
Was glaubst du, woran liegt das, dass man eben noch nicht so im Bereich der Social-Media-Kanäle aktiv ist? Und was empfiehlst du, damit das funktioniert?
Also warum, glaube ich einfach, dass es oftmals Zeitmangel ist, dass der Fokus einfach woanders liegt. Und da kommen wir auch wieder zurück auf das Motto, tomorrow is too late. Viele fokussieren sich auf jetzt und hier. Denken aber nicht, was in einem Jahr sein könnte. Und die Pandemie hat uns halt wirklich gezeigt, dass von heute auf morgen alles vorbei sein kann. Mhm. Und dieser zukunftsorientierte Gedanke ist auf jeden Fall notwendig, um sich da so ein bisschen aktiver und präsenter zu geben. Wenn man jetzt gar keine Webseite hat, okay, dann sollte man vielleicht schon mal dort anfangen. Aber für die, die oftmals Webseiten haben, ist halt deutlich, dass immer der Kundenfokus gegeben ist. Ein Unternehmen möchte Umsatz machen, gar keine Frage. Nur wenn wir jetzt hier den Fachkräftemangel haben, müssen wir halt auch daran denken, Bewerber zu umwerben. Und das ist selten passiert. Das sehe ich in den großen, großen Konzernen, sehe ich das, da die Kapazitäten dafür haben. Nur in kleinen und mittelständigen Unternehmen ist einfach gar keine Kapazität da, weder in der Marketingabteilung noch in der Personalabteilung. Und ich denke auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist das traditionelle Denken. Traditionelle Denkmuster. Das haben wir ja noch nie getan. Warum sollte ich das jetzt tun? Und wo ist der Erfolg? Und wann kommt der Erfolg? Da sind viele Unsicherheiten und Fragen offen, die es zu beantworten gilt. Und auch viele Manager, die in Führungspositionen sitzen, müssen da erstmal überredet werden.